Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit...
Ich bin Hendrik Krämer, seit 2007 tätig beim Deutschen Institut für Menschenrechte mit den Arbeitsschwerpunkten Rassismus und Rechtsextremismus.
Lieber Hendrik, ganz, ganz herzlich willkommen zum Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Du bist heute aus erfreulichem Anlass hier, denn du hast ein Buch rausgebracht im Berlin Verlag, jetzt im Februar. Und zwar unter dem Titel »Je länger wir schweigen, desto mehr Mut werden wir brauchen«, ein Zitat von Michel Friedmann und mit dem Untertitel »Wie gefährlich die AfD wirklich ist«. Wir werden uns im Podcast heute damit befassen, für wie gefährlich du die AfD einschätzt. Und wie ein roter Faden zieht sich durch deine Arbeit, durch das Buch, durch andere Studien, auch der Verweis auf das Grundgesetz. Gleich im ersten Kapitel verweist du auf Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes. Weshalb spielt das Grundgesetz, das in diesem Jahr 75 Jahre alt wird, für deine Arbeit so eine große Rolle als Maßstab?
Ja, das Grundgesetz garantiert die Menschenrechte. Menschen gelten für alle Menschen und insbesondere Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz bildet hier den absoluten Kern der freiheitlich-rechtsstaatlichen Demokratie, indem es eben die Menschenwürde für alle Menschen garantiert.
Das ist ein wichtiger Punkt für alle Menschen. Du bist ja auch für das Thema Rassismus zuständig am Deutschen Institut für Menschenrechte. 25% etwa in Deutschland haben einen sogenannten Migrationshintergrund. Wie äußert sich Rassismus politisch?
Ja, er zielt insbesondere auf Menschen ab, auf nicht weiße Menschen. Ja, er stellt die Menschenwürdegarantie in Frage. Rassismus greift die Menschenwürdegarantie an.
Dein erstes Kapitel in dem Buch heißt: Was heißt rechtsextrem? Warum ist diese Begriffserklärung am Anfang des Buches wichtig?
Wichtig, ja, als Grundlage für das Buch, eben auch um deutlich zu machen, dass die AfD eine rechtsextreme Partei ist. Dafür braucht es auch eine Erklärung, eine Klärung. Und rechtsextreme Positionen, das mache ich deutlich, richten sich eben gegen die freiheitlich-rechtsstaatliche Demokratie, gegen die Menschenrechte und insbesondere eben auch gegen die Garantie der Menschenwürde für alle Menschen.
In der öffentlichen Debatte hat man oft den Eindruck, werden die Begriffe rechts, rechtspopulistisch, rechtsradikal und rechtsextrem durcheinander gewürfelt. Was hat das für Folgen?
Ja, in der Tat ist immer noch heute häufig von einer rechtspopulistischen Partei die Rede, wenn über die AfD gesprochen wird, wenn sie thematisiert wird. Das ist eine Verharmlosung. Das war noch eine Bezeichnung, die nachvollziehbar war in den Gründerjahren der AfD, heute sicherlich nicht. Insofern ist es eben auch wichtig, einerseits die angemessenen, zutreffenden Begriffe zu verwenden, aber auch eben klarzumachen, dass eben rechtsextreme Positionen sich gegen das Grundgesetz richtet, dass es ihr diametral entgegensteht, den Garantien gegenüber, die in dem Grundgesetz verbrieft sind.
Auf den großen Demonstrationen, die es jetzt in den letzten Wochen in Berlin und in vielen anderen Städten gegeben hat, hat man viele Plakate, selbst gemalte Schilder gesehen, auf denen stand gegen rechts, aber auch gegen rechtsextrem. Und auch da aus den Protesten heraus hat man den Eindruck gewonnen, dass die Begriffe da auch sehr stark durcheinander gewirbelt werden, obwohl alle das Gleiche eigentlich bei diesen Protesten wollen. Wie erklärst du dir das, dass auch bei den Protesten rechts und rechtsextrem praktisch gleichgesetzt werden?
Ich glaube, dass tatsächlich hier dieser Begriff, wenn er verwendet wird, rechts, tatsächlich auch rechtsextrem gemeint ist. Und insofern sehe ich also in diesem Fall schon Klarheit, das richtet sich gegen Rechtsextremismus, gegen Positionen, die sich gegen das Grundgesetz richten. Das ist sozusagen in meiner Beobachtung eben die Richtung auch dieser Demonstration.
Was auch sehr, sehr stark mir aufgefallen ist auf den Demonstrationen, an denen ich hier in Berlin teilgenommen habe, dass sehr oft auf die deutsche Geschichte hingewiesen wurde, insbesondere auf die Nazi-Zeit 1933 bis 1945. Und in deinem zweiten Kapitel mit der Überschrift »Was die AfD will, eine homogene Volksgemeinschaft« gehst du auf das Verhältnis der Partei zum Nationalsozialismus ein. Weshalb ist heute, nach so vielen Jahren, nachdem die Nazi-Diktatur zu Ende ist, warum ist das heute für eine Partei wie die AfD immer noch ein Thema? Warum spielt der Nationalsozialismus für diese Partei heute noch eine Rolle?
Ja, das ist in der Tat so, dass der Nationalsozialismus für die AfD insofern eine zentrale Rolle spielt, da es der Bezugspunkt ist. Sie verfolgt das Ziel einer homogenen Volksgemeinschaft. Das war ein Schlüsselbegriff im Nationalsozialismus, innerhalb der nationalsozialistischen Ideologie. Und es wird deutlich eben, dass sie dieses Ziel verfolgt und insofern auch an nationalsozialistische Ideologie anknüpft.
Was ich sehr spannend finde, dass du auch noch in diesem Kapitel einen Punkt hast, Destabilisierung der Demokratie in Kooperation mit dem Putin-Regime. Wie passt das denn zu einer Partei, die den Nationalsozialismus noch als politisches Momentum benutzt?
Ja, sie orientiert sich hier eben auch an Regimen, die auch die Menschenrechte mit Füßen tritt, sucht hier auch die Nähe zum Putin-Regime, um gleichzeitig auch immer wieder auch die EU zu diskreditieren. Björn Höcke hat es letztendlich auch auf den Punkt gebracht, wohin die Reise gehen soll, als er davon sprach, dass die EU sterben müsse, damit Europa leben könne, und hat eben auch deutlich gemacht, dass er die Kooperation mit dem Putin-Regime sucht.
Ein wichtiges Merkmal dieser autoritären Regime wie dem in Russland ist ja auch die Gewaltfrage. Und du nennst auch ein Kapitel in dem Buch mit Gewalt zur Macht. Inwiefern ist auch die Gewaltfrage für die Rechtsextreme in Deutschland relevant?
Ja, das ist ein Punkt, der in der Debatte, denke ich, auch nicht ausreichend beleuchtet wird. Dass ich deutlich mache, dass es auch dazu gehört, wenn es darum geht, wie die AfD vorgeht, dass sie ihre Anhängerschaft auch zu Gewalt aufruft und dass diese Dimension wird in der öffentlichen Diskussion häufig gar nicht angesprochen, häufig gar nicht abgebildet.
Im Gegensatz zu Putins Russland sind andere Länder wie Frankreich und Italien, wo es auch sehr starke rechte Kräfte gibt, eher auf Distanz zur AfD gegangen, gerade auch in den letzten Wochen wieder öffentlich. Wie erklärst du dir diese Schwierigkeiten, diese Anschlussfähigkeit an andere rechtsextreme Kräfte in Europa zu finden? Wie so scheitert die AfD da oft?
Nun, ich kann nicht genau beurteilen die Motive der Distanzierungen zur deutschen AfD. Da mögen ja auch eigene Motive eine Rolle spielen, dass Rechtsextreme sich in Italien oder in Frankreich möglicherweise das Momentum nutzen, um sich selbst wiederum zu verharmlosen. Das kann ich nicht beurteilen. Klar ist allerdings, dass die AfD eine ganz extreme Form des Rechtsextremismus bedeutet, wenn man so will, also extrem rechtsextrem, könnte man sagen, also der Kurs, den die AfD eingeschlagen hat, der orientiert sich mittlerweile ganz klar am Nationalsozialismus.
Jetzt hat die AfD tatsächlich, anders als in Frankreich, Rassemblement National und in Italien die Meloni-Partei, es nicht geschafft, sich zu einer, sagen wir mal, staatstragenden, politische Verantwortung tragenden Kraft zu entwickeln, obwohl sie jetzt schon über 10 Jahre das versucht. Wie kommt es, dass die Deutschen da in gewisser Hinsicht resilienter sind?
Das würde ich nicht unbedingt unterschreiben. Die AfD ist in der Tat etwas später entstanden. In anderen europäischen Staaten gab es schon früher rechtsextreme Kräfte. Allerdings, wenn man sich jetzt die Geschichte der AfD anguckt, sie wurde 2013 gegründet und was wir erleben, ist eine zunehmende Radikalisierung der Partei bei zunehmender Zustimmung und diese Entwicklung ist extrem besorgniserregend.
Gut, die Umfragewerte sind zwar in den letzten Tagen etwas runtergegangen und trotzdem ist ja gerade mit Blick auf die Wahlen, die wir in diesem Jahr in 3 deutschen Bundesländern haben werden, sind die Zustimmungswerte recht hoch. Das heißt, die Resilienz ist ja tatsächlich auch nur eingeschränkt gegeben. Glaubst du denn, dass es für die AfD ähnlich wie in anderen europäischen Ländern tatsächlich eine Machtbeteiligung mittelfristig geben könnte, wenn dieser Erfolgskurs jetzt doch anhalten sollte?
Also ich glaube, dass alle demokratischen Kräfte in diesem Land ihre Kraft darauf verwenden sollten, genau dagegen zu halten, dass genau dies nicht eintritt. Wir haben in diesem Jahr sehr wichtige Wahlen, auch viele Kommunalwahlen, dann Landtagswahlen, zwischendurch die Europawahlen. Diese Wahlen sind alle von großer Bedeutung. Das Ziel, die Strategie der AfD ist klar. Sie wird versuchen, erst in den Kommunen weiterhin Ämter zu erlangen, dann möglicherweise in den einzelnen Landesparlamenten ihre Macht ausbauen und dann am Ende möglicherweise deutschlandweit. Das ist ihre Strategie. So ein Machtvollzug würde auch nicht eben von einem Tag zum anderen erfolgen. Sowas passiert schleichend. Aber es ist jetzt der Moment, in dem es eben gilt, das zu erkennen, die Ernsthaftigkeit der Gefahr. Und dementsprechend denke ich auch, dass sich der Diskurs noch weiter wandeln muss und die Aufklärungsarbeit, insbesondere die Aufklärungsarbeit über die AfD, intensiviert werden muss, damit weitere Machtzuwächse der AfD gestoppt werden.
Du hast das Gründungsjahr 2013 angesprochen. Eine politische Figur, die von Anfang an eine Rolle gespielt hat und heute eine besonders starke Rolle spielt, ist Höcke in Thüringen. Und dein drittes Kapitel überschreibst du, wie sich die AfD einen Führer schafft. Ich gehe davon aus, dass der Begriff Führer nicht ohne Grund in Anführungsstrichen gesetzt ist, weil du da auch einen historischen Bezug herstellst zu diesem Begriff Führer.
Ja, ganz klar. So wie Höcke auch selbst immer wieder diesen historischen Bezug herstellt, es ist ganz klar, dass er sich in seinen Zielen am Nationalsozialismus orientiert. Das macht er immer, immer wieder deutlich. Und auch an der Rolle von Höcke, die er innerhalb der Partei hat, kann man sehr gut nachzeichnen, wie sich die AfD seit ihrer Gründung 2013 immer weiter radikalisiert hat. 2017 gab es noch ein Parteiausschlussverfahren, das gegen Höcke angestrebt wurde, in dem er als Nationalsozialist eingeordnet wurde. Trotzdem wurde er nicht ausgeschlossen und seitdem konnte er seine Führungsrolle immer weiter ausbauen. Er ist nicht nur etwa die Führungsperson in Thüringen, sondern er ist die dominierende Person innerhalb der Partei. Er gibt den Takt vor, er gibt die Programmatik vor. Das lässt sich sehr, sehr gut nachzeichnen, wie die Rolle eben von Höcke immer weiter zugenommen hat. Und insbesondere auch im Bundesvorstand etwa gibt es keine nennenswerte Gegenstimmen mehr, die sich ihm entgegenstellen würden.
Du hast das Parteiausschlussverfahren 2017 schon genannt, das gescheitert ist. 2019 gab es ja zwei interessante Entwicklungen. Die wichtigere von beiden war, das Bundesamt für Verfassungsschutz den Flügel unter der Leitung von Höcke als rechtsextremen Verdachtsfall bewertet hat und der Flügel daraufhin im Folgejahr aufgelöst wurde, 2020. Das zweite Ereignis war, dass Höcke einen Prozess verlor, wo er als Faschist bezeichnet wurde. Das heißt, seit 2019 wird Höcke immer wieder jetzt als Faschist und als Nazi bezeichnet. Das wäre ja, sagen wir mal, früher das absolute Todesurteil gewesen und heute hat er diesen extrem starken Einfluss auf die Entwicklung der Partei und die Radikalisierung der Partei. Du hast das gut ausgedrückt in zwei Zitaten, die ich ganz kurz vortragen möchte. Die Radikalisierung der Gesamtpartei geht Hand in Hand mit Höckes wachsender innerparteilicher Dominanz und das zweite Zitat, Höcke arbeitet an einer Neuauflage des Nationalsozialismus, strebt eine Diktatur an und inszeniert sich dabei als neue Führerfigur. Also diese extreme Fokussierung jetzt auf Höcke bei gleichzeitiger Unterstützung auch dieses Radikalisierungskurses, wie erklärst du dir das? Wie kann eine Partei, die jetzt so viel, sagen wir mal, Zustimmung hat in den Umfragen, wie kann es sein, dass sie sich auf so eine radikale Person tatsächlich fokussiert?
Nun, Fakt ist, dass die Partei tatsächlich erstmal gestartet ist als eine Partei, die sich vor allen Dingen gewendet hat gegen den Euro, gegen die Euro-Politik der damaligen Bundesregierung im Jahre 2013. Und doch war eigentlich im Grunde sehr klar, sehr früh klar, wohin sich diese Partei entwickeln würde. Sehr bezeichnend fand ich etwa auch, dass Olaf Henkel, er war einer der führenden Unterstützer der Partei, damals auch im Europaparlament für die AfD, aber bereits schon 2015 bereute, dass er diese Partei unterstützt hat und davon gesprochen hat, dass er sozusagen ein Monster mitkreiert hat. Das waren seine Worte und auch schon darüber berichtete, über die Gewaltbereitschaft innerhalb der Partei, das schon 2015 und nahm in diesem Zusammenhang auch insbesondere schon Bezug auf die Äußerungen von Alexander Gauland und Björn Höcke, indem er eben beschrieb, wie stark sich diese Partei auch in seinen Augen schon sehr schnell radikalisiert hat.
Selbst gestern Abend gab es ja noch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen eine Diskussionsrunde, wo ein AfDler auftrat und behauptete, bürgerlich zu sein. Die AfD sei eine Grundgesetzpartei, die freie demokratische Grundordnung verteidige und sogar die Demokratie stärken wolle. Das widerspricht natürlich in sehr hohem Maße den Erfahrungen, die man mit dieser Partei in den letzten 10 Jahren gemacht hat. Wurde auch von niemandem im Publikum und auf dem Panel geteilt. In dem vierten Kapitel deines Buches unter dem Titel »Wie die AfD vorgeht, Strategien, Taktiken, Schachzüge« beschreibst du, wie es der AfD zu gelingen scheint. Ich zitiere, »die Öffentlichkeit mit gezielten Tabubrüchen an ihre rechtsextremen Positionen zu gewöhnen und nationalvölkisches Gedankengut dadurch zu normalisieren.« Hast du dafür Beispiele?
Ja, also das geht, wenn es etwa um die Relativierung des Nationalsozialismus geht, geht es natürlich immer noch hervorzuheben, das Zitat von Alexander Gauland, also der den Nationalsozialismus mit einem Vogelschiss gleichgesetzt hat. Das ist schon ein Zitat, was ja schon einige Jahre zurückliegt, aber eben den Kurs der Partei tatsächlich beschreibt. Also immer wieder gibt es Beispiele dafür, in denen der Nationalsozialismus relativiert wird. Es gibt aber sogar auch zahlreiche Beispiele für ganz klar offene Bekenntnisse zum Nationalsozialismus, etwa des Bundestagsabgeordneten Helferich, der davon selbst sprach, das freundliche Gesicht der NS zu sein, um nur da ein weiteres Beispiel zu nennen. Und der Kurs ist tatsächlich immer wieder mit solchen Äußerungen das Sagbare zu verschieben. Es gibt viele andere Beispiele. Frau Weidel im Bundestag, die etwa abwertend von Kopftuchmädchen gesprochen hat. Da gibt es eine ganze Reihe von Äußerungen, die man hier auflisten könnte und immer wieder das Ziel verfolgen, ja, eine Gewöhnung herbeizuführen an solche Positionen.
Mir ist trotzdem noch nicht so ganz klar, wie das die AfD schafft, dass sie auf der einen Seite diese Selbstverharmlösung, wie gesagt gestern, dieses wir sind bürgerliche Grundgesetzpartei und so weiter, wollen die Demokratie schützen und stärken, wie das zusammengeht mit diesen gezielten Tabubrüchen, gerade die Relativierung der nationalsozialistischen Verbrechen.
Ja, in der Tat, also die AfD ist mit unterschiedlichen Gesichtern unterwegs. Sie hat eine Strategie, die setzt sich aus verschiedenen Elementen zusammen. Das eine ist in der Öffentlichkeit immer wieder auf die Gewöhnungseffekte zu setzen. Das andere ist, dass sie auch ihre Anhängerschaft immer weiter auch aufstachelt, auch Reden enthält, die zu Gewalt auffordern. Ich hatte es vorhin schon erwähnt. Und gleichzeitig etwa in Interviews oder in Talkshows sich immer wieder selbst verharmlost, sich als Opfer inszeniert. Das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil. Genauso etwa auf Kritiker abzuzielen, sie einzuschüchtern. Die AfD gibt sich immer wieder als die Kämpferin der Meinungsfreiheit. Nur wenn man sie selber kritisiert, wenn man sie sachlich kritisch einordnet, dann wird häufig eben mit Klagen gedroht oder es werden Gegner mit Klagen überzogen. Auch ein Element, der in der Öffentlichkeit gar nicht so stark wahrgenommen wird, wie die AfD auch sozusagen ihre Kritiker versucht einzuschüchtern.
Unter dem Aspekt Selbstverharmlosung verweist du in deinem Buch auf zwei Beschlüsse, Erklärungen von 2020, den Grundsatzbeschluss, die AfD und freie demokratische Grundordnung und von 2021 die Erklärung zum deutschen Staatsvolk und zur deutschen Identität. Welche Funktion hatten diese Beschlüsse und Erklärungen?
Ja, auch hier geht es immer wieder auch um die Selbstverharmlosung einerseits und gleichzeitig auch, dass sie eben das Ziel verfolgt, klar rassistische, antisemitische, rechtsextreme Positionen zu vertreten, um gleichzeitig zu behaupten, dass ihre Positionen auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Also hier zeigt sich diese Strategie, dass sozusagen was gemeint ist, wenn sie auch die öffentliche Meinung daran gewöhnen will, dieses Ziel verfolgt, dass tatsächlich Positionen, die sich ganz klar gegen die Garantien der Menschenrechte wenden, gleichzeitig eben behauptet, dass das alles vom Grundgesetz gedeckt wird.
Stichwort Antisemitismus, darauf gehst du ein und schreibst, bei rechtsextremen Akteuren gehören antisemitische Positionierungen regelmäßig zum zentralen Bestandteil ihres Selbstverständnisses. Im Jahr 2018 hat die AfD es geschafft, eine Unterorganisation zu gründen, die sich Juden in der AfD, kurz JAfD, nennt. Du bezeichnest es als strategisch nützliches Feigenblatt und die AfD oder aus AfD-Kreisen wurde diese Gründung als Abwehr der sogenannten Nazi-Keule bezeichnet. Wie schätzt du heute den Umgang der AfD, also über 5 Jahre nach dieser Gründung, mit dem Thema Antisemitismus, was ja aktuell gerade sehr virulent ist, ein?
Ja, also die AfD gibt sich immer wieder als nicht antisemitisch, also sie weist das immer wieder von sich, wenn sie damit konfrontiert wird. Tatsächlich ist das Thema Antisemitismus und AfD auch ein Thema, was aus meiner Sicht sehr unterbelichtet ist, was in der Debatte sehr selten auftaucht. Und tatsächlich ist es so, dass die AfD auch ganz klar eine antisemitische Partei ist. Sie formuliert ihre Positionen häufig so, wie es typisch ist für rechtsextreme Akteure. Sie benutzt hier Codes, das heißt, es ist nicht unbedingt etwa immer für die Allgemeinheit, für die Öffentlichkeit erkennbar, welche Positionen hier geäußert werden. Beispielhaft lässt sich das besonders deutlich aufzeigen bei einer Rede des Bundestagsabgeordneten Büstron bei der Europawahlversammlung im letzten Sommer, der an Platz 2 in der Liste für die Europawahl gesetzt war, 80% Zustimmung bekommen hat und eine ganz klar antisemitische Rede gehalten hat. Thomas Haldenwang, der Präsident des Bundesverfassungsschutzes, hat nicht ohne Grund noch während diese Versammlung lief, darauf hingewiesen, welche Thesen dort verbreitet werden. Die Rede Büstrons und auch die Zustimmung, die er erfahren hat, hat sehr deutlich gemacht, dass die AfD eben auch antisemitisch ist. Nicht nur rassistisch, sondern eben auch antisemitisch.
Wie bewertest du die Einschätzung, dass die AfD das Thema Antisemitismus benutzt, um insbesondere gegen Muslime zu hetzen?
Ja, das zeigt sich im Grunde, wie die AfD vorgeht, welches Ziel sie verfolgt. Sie geht mit allen Mitteln vor, um die Gesellschaft zu spalten. Das zeigt sich hier besonders deutlich. Ja, das ist im Grunde ein perfides Vorgehen.
Ein anderes Kapitel, das nächste Kapitel in deinem Buch, da sind wir schon im 5. Kapitel, heißt, wie wir Öl ins Feuer der AfD gießen. Das finde ich sehr spannend, weil du da auch über die Journalie, wie man so schön sagt, über die Medien und den Umgang der Medien mit der AfD eingehst. Die AfD wird ja als sehr stark in sozialen Medien wahrgenommen, wird aber auch, vielleicht sogar zunehmend, das wäre meine Frage an dich, auch in den, sagen wir mal, traditionellen öffentlich-rechtlichen Medien und so weiter, Titelstory im Stern für Alice Weidel, viele Interviews gestern besagte Diskussionsrunde im Fernsehen wahrgenommen. Du schreibst zu einem MDR-Interview mit Höcke, es wurde keineswegs deutlich, dass es mit dem Funktionär einer Partei geführt wurde, die die freiheitliche, rechtsstaatliche Demokratie beseitigen will und der bereits deutlich bekundet hat, dass er wieder ein nationalsozialistisches Deutschland und Gewaltexzesse anstrebt. Wie kommt es, dass die AfD im Schongang durch die Medienlandschaft wandern kann?
Ja, also die Gründe dafür sind sicherlich vielfältig und ich denke, dass es da keine pauschale Antwort darauf gibt. Aber beobachten lässt sich, dass es doch ja sicherlich auch viel Verunsicherung gibt bei den Medien, wenn es um die Frage geht, wie mit der AfD umzugehen. Tatsächlich aber gibt es immer wieder und fortlaufend Beispiele, die zeigen, wie die Normalisierung der AfD voranschreitet, wie eine Gewöhnung an die AfD befördert wird. Das Beispiel, was wir vorhin hatten, etwa in Talkshows, wird immer wieder der Eindruck auch erweckt, dass hier Funktionäre einer Partei sitzen, die sich in einem demokratischen Diskurs beteiligen. Und eben dieser ganz fundamentale Aspekt, dass es aber hier eben Funktionäre einer Partei sind, die darauf abzielen, die freiheitlich-rechtsstaatliche Demokratie zu beseitigen, die mittlerweile einen Kurs verfolgt, der sich am Nationalsozialismus orientiert, ein Kurs, der auf eine Gewaltherrschaft abzielt, das wird nicht ausreichend deutlich an vielen Stellen. Und insofern denke ich, dass sich der Umgang auch mit der AfD an vielen Stellen ändern muss, damit diese Normalisierung, die Gewöhnung und die Verharmlosung nicht weiter befördert wird.
Die AfD hat ja viele Jahre, muss man sagen, immer wieder darüber geklagt, dass sie sozusagen in so eine abseitige Position gedrängt wird, dass sie in den Medien unterrepräsentiert sei, auch in den öffentlich-rechtlichen gerade. Und der Chefredakteur des Stern hat die Titelgeschichte mit zu Alice Weidel damit begründet, dass diese Strategie der Nichtbeachtung, wie er das schreibt, nicht aufgegangen sei, weil die AfD ja dennoch so hohe Zustimmungswerte erhalten hat. Wie bewertest du das?
Und ich glaube nicht, dass es diese Phase der Nichtbeachtung gab. Und das Interview hat eben auch gezeigt, dass es auf bestimmten Fehlannahmen basiert, dass die AfD auch in diesem Interview nur als rechtspopulistisch oder etwa in Teilen rechtsextrem gekennzeichnet wurde, dass Frau Weidel nicht als rechtsextrem markiert wurde, obwohl sie die Bundesvorsitzende ist dieser Partei, diesen Kurs natürlich wesentlich mitbestimmt, der ein Rechtsextremer ist. Und das alles wurde in diesem Interview nicht deutlich und insofern ja, hat es auch dazu beigetragen, der Verharmlosung, der Normalisierung Vorschub zu leisten.
Genau, das schreibst du in dem Buch auch. Die AfD, Zitat, wird durch solche Interviews auf eine Stufe mit den demokratischen Parteien im politischen Wettbewerb gestellt und allein dadurch normalisiert und verharmlost. Wenn man sich aber das Titelbild anguckt, dann steht da ja der Titel Was können Sie eigentlich außer Hass, Frau Weidel? Und das Wort Hass ist in so einer Schrifttype gesetzt, dass man sofort die unsäglichen NS-Zeiten, die Diktatur in Erinnerung hat. Würdest du trotzdem sagen, dass das zu wenig ist, um, sagen wir mal, zwischen den Zeilen sozusagen deutlich zu machen, dass man sich mit der Titelgeschichte auch in klare Position gegen diese Positionierung der AfD und von Alice Weidel stellt?
Ja, auf jeden Fall. Und es hat natürlich auch Gründe, warum Frau Weidel sich hat ablichten lassen und das Interview geführt hat und letztendlich es erschienen ist, trotz dieser Kennzeichnung auf dem Titelblatt. Wie gesagt, das ganze Interview war voller Verharmlosungen und hat eben nicht deutlich gemacht, dass hier mit einer Vertreterin einer Partei gesprochen wurde, die einen Kurs mittlerweile verfolgt, der sich am Nationalsozialismus orientiert, auf eine Gewaltherrschaft abzielt, mit Deportationen, die Millionen von Menschen treffen. Das alles hat etwa Björn Höcke schon längst deutlich gemacht in vielen Äußerungen oder hat deutlich gemacht, etwa in einem Gesprächsband von 2018. Also der Kurs, der hier verfolgt wird, ist ein Kurs brachialer Gewalt. Und diese Dimensionen wurden mitnichten abgebildet, etwa in dem Interview, das der Stern mit Frau Weidel geführt hat.
Jetzt hat der Stern in der Folgenummer auch die öffentliche Debatte, die das Heft ausgelöst hat, wiedergegeben. Es gab mehrere Seiten mit Leserbriefen und Diskussionen und so weiter. Denkst du, dass die Medien aus solchen Fehlern lernen?
Ich weiß nicht, ob sie das als Fehler einschätzen würden. Meine Hoffnung wäre oder mein Plädoyer ist, dass die Medien nach einem anderen Umgang suchen, dass sie nicht dazu beitragen, dass die AfD neben den demokratischen Parteien nicht auf einer Ebene erscheinen, ja. Dass sie nicht dazu beitragen, die Normalisierung der AfD zu befördern. Es passt eigentlich häufig nicht. Also der Umgang mit der AfD, es gibt zahlreiche Beispiele dafür. Wir diskutieren ja darüber.
Also darauf gehst du ja auch, was du jetzt gerade schon angedeutet hast, darauf gehst du ja auch sehr stark in dem weiteren Kapitel ein unter dem Titel Klarheit schaffen, Empfehlungen für die Thematisierung und den Umgang mit der AfD. Da schreibst du, was glaube ich ganz nüchtern ist, hierzu gibt es kein Patentrezept, nicht für jede Situation einfache Lösungen. Gibt es aber ein paar Hinweise in deinem Buch, die du auch in den vorhergehenden Kapiteln schon ausführlicher diskutiert hast. Ich habe drei Punkte rausgeschrieben, die ich da besonders wichtig finde, als rote Fäden sozusagen in deinem Buch. Erstmal die AfD als rechtsextreme Partei thematisieren, die die freie demokratische Grundordnung, die Menschenrechte, die Demokratie, den Rechtsstaat abschaffen will. Den zweiten Punkt, keine Normalisierung der AfD als Gesprächspartner durch die Medien. Und der dritte Punkt, AfD-Funktionären grundsätzlich keine Bühne zu bieten. Darüber hinaus, was wären deine Lieblingsrezepte, wenn es nicht das Patentrezept gibt?
Naja, ganz zentral ist eben das Thema Aufklärung. Also die Aufklärung muss vorangetrieben werden. Und zwar in der Hinsicht eben, dass viel, viel deutlicher wird, welche Ziele die Partei verfolgt, also wie sie sich radikalisiert hat, dass sie mittlerweile einen Kurs verfolgt, der sich am Nationalsozialismus orientiert, dass sie auf Gewalt aus ist. Das alles muss deutlicher thematisiert werden, benannt werden. Und hier ist eben wichtig, dass die Aufklärungsarbeit forciert wird, auch in den Bildungsinstitutionen, in den Schulen, in der außerschulischen Bildung. Die AfD zielt auch eben auf junge Menschen ab, Aber das Thema wird eben nicht ausreichend behandelt, auch in dem schulischen Bereich. Hier braucht es Korrektive. Ja, die AfD geht hier ganz gezielt auch mit sozialen Medien vor. TikTok ist ein ganz wesentliches Instrument, das sie nutzt. Diese Strategie der Verharmlosung wendet sie auch hier an. Und hier braucht es dringend Korrektive durch die Bildungsinstitutionen, um deutlicher zu machen, welcher Kurs hier gefahren wird durch die Partei, damit die Menschen auch wissen, wer steht hier wirklich zur Wahl. Hier gilt es eben deutlich auch gegenzuhalten, gegen die Strategie der AfD anzuarbeiten, dieser Selbstverharmlosung und deutlich zu machen, warum die AfD überhaupt gar keine Berechtigung hat, sich ständig als Opfer zu inszenieren. Denn sie zielt darauf ab, die Menschenrechte abzuschaffen, die Rechtsstaatlichkeit und die Demokratie in diesem Land. Und das muss viel deutlicher werden, sodass man ihr auch diese Rolle, die sie immer wieder spielt, diese Karte, diese Opferrolle, dass man ihr hier die Grundlagen entzieht.
Die Veröffentlichung des Buches fällt jetzt in eine Zeit, wo wir tagtäglich Großdemonstrationen deutschlandweit erleben. Die Demonstrationen richten sich ausdrücklich gegen den Rechtsextremismus, gegen Rassismus, aber auch ganz explizit gegen die AfD und namentlich auch gegen Höcke. Ganz, ganz viele Plakate. Wir hatten vorhin ja schon drüber gesprochen. Wie beurteilst du gerade unter dem Aspekt Umgang mit der AfD und diese Wirkung der Demonstration? Man sagt jetzt ja, dass die AfD auch allein durch diese Massenmobilisierung in den letzten Wochen auch an Zustimmung verloren hat.
Also ich denke, dass diese Demonstrationen unglaublich wichtig sind, von hoher Bedeutung sind. Es sind Zeichen gegen das Schweigen, es sind Zeichen gegen die Gleichgültigkeit. Sie machen Mut und sie sind sehr, sehr wichtig. Wie weit sie jetzt politisch schon Wirkung haben, denke ich, ist schwierig momentan einzuschätzen. Dafür ist es noch zu früh. Sie sind wichtig, aber sie werden nicht die von mir angesprochene nötige Aufklärungsarbeit ersetzen. Sie können Impulse setzen und sie sind übrigens auch aus meiner Beobachtung auch wichtig, gerade in den Regionen, in denen sie Zustimmungswerte sehr groß sind, in dem der öffentliche Raum schon sehr stark beschädigt ist, in dem Einschüchterung auch schon eine ganz andere Rolle spielt als etwa in bestimmten Großstädten, wo wir viele große Demonstrationen sehen, aber eben auch eben die kleineren Demonstrationen in kleineren Städten oder im ländlichen Raum, die sind von sehr, sehr großer Bedeutung, weil, wie gesagt, da schon Wirkungen gibt, die von der AfD ausgehen, die es zurückzudrängen gilt. Wir haben Situationen, in denen es eher darum geht, dass die AfD nicht weiter stärker wird. Wir haben auch Situationen, wo es mehr sozusagen vom Schwerpunkt darum geht, sie zurückzudrängen. Und da sind die Umstände und die Rahmenbedingungen häufig auch schwieriger, weil, wie gesagt, der Faktor der Einschüchterung auch schon eine ganz andere Rolle spielt. Das betrifft dann zum Beispiel auch den Bildungsbereich, dass die AfD möglicherweise gar nicht mehr thematisiert wird in den Institutionen, weil schon die Einschüchterung dort ist. Und deswegen glaube ich, ist es auch so wichtig, dass hier Zeichen gesetzt werden, dass Menschen zusammenkommen, dass sie sich gegen diese Ideologie wenden. Und ja, deswegen eine Empfehlung ist auch in dem Buch, dies auch sozusagen kontinuierlich aufzubauen, Bündnisse zu bilden, damit sich Menschen eben auch gegenseitig Mut machen. Ich glaube, dass das ein wichtiger Faktor ist, gerade in bestimmten Regionen, wo die Zustimmungswerte schon so hoch sind.
Du hast dein Schlusskapitel noch "Die Lage ist ernst" genannt. Da gab es auch diese Demonstration noch nicht. Und du fasst einige deiner zentralen Thesen sehr gut zusammen. Deshalb möchte ich da das kurz zitieren. Die AfD will darauf hinaus, die Gültigkeit der Menschenrechte und den Rechtsstaats in Deutschland abzuschaffen. Sind diese einmal abgeschafft, dann sind der Willkür Tür und Tor geöffnet. Und du schließt mit dem Satz, wieder Zitat, es wird höchste Zeit, die Erkenntnis über die Gefahr, die von der AfD ausgeht, in die Gesellschaft zu tragen. Noch ist es nicht zu spät, doch die Zeit drängt. Zitat Ende. Und da möchte ich dich fragen, dass du ein Thema, das du nicht so diskutierst in dem Buch, nämlich das Thema des AfD-Verbotes, inwieweit bringst du das in diesen, oder würdest du das in diesen Kontext stellen, dass die Zeit drängt, gegen die AfD vorzugehen? Wie wichtig, wie relevant ist diese Diskussion über ein mögliches Verbotsverfahren gegen die AfD?
Ja, also ich glaube, dass es in der Tat die Situation so ist, dass die Antragsberechtigten, also die ein Verbotsverfahren initiieren können, das ist einerseits der Bundestag, der Bundesrat, die Bundesregierung in eine intensive Prüfung gehen sollten. Aus meiner Sicht liegen die Voraussetzungen für ein Verbot ganz klar vor. Gleichzeitig denke ich, dass es unerlässlich ist, sich weiterhin intensiv mit der AfD auseinanderzusetzen, und zwar im Sinne einer Aufklärungsarbeit, wie ich es schon betont habe, die deutlich macht, welchen Kurs sie mittlerweile eingeschlagen hat, dass sie sich am Nationalsozialismus orientiert, dass sie auf Gewalt aus ist und dass niemand mehr in diesem Land sicher wäre, wenn sie die Macht erlangen würde. Das ist ganz, ganz wichtig. Also alleine nur etwa jetzt ein AfD-Verbot zu fordern, ist aus meiner Sicht, wäre es nicht zielführend, sondern es muss mit ganz klarer und deutlicher Aufklärungsarbeit einhergehen.
Was ich sehr spannend fand, im Juni 2023 hatte das Deutsche Institut für Menschenrechte deine Studie zum AfD-Verbot veröffentlicht unter dem Titel »Warum die AfD verboten werden könnte – Empfehlungen an Staat und Politik«. Das wurde auch sehr, sehr breit rezipiert und auch von der AfD sehr breit diskutiert, und zwar beantwortet sozusagen mit so einer Retourkutsche, wie man das im Bundestag dann gesagt hat. Die AfD hat dann einen Antrag gestellt, dem Deutschen Institut für Menschenrechte die Finanzierung durch den Bundestag zu entziehen, die im sogenannten Dimmre-Gesetz festgesetzt ist. Für mich war das so ein bisschen eine Bestätigung, dass die AfD tatsächlich dem Thema Menschenrechte nichts anfangen kann, wenn sie das wichtigste Menschenrechtsinstitut in Deutschland in Frage stellt. Wie bewertest du das als Mitarbeiter des Instituts?
Ja, das ist natürlich nicht unbedingt verwunderlich gewesen mehr, dass die AfD auf das Menschenrechtsinstitut abzielt, dass sie die Abschaffung fordert. Das ist auch ein Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe. Sie gibt sich als die Kämpferin für die Meinungsfreiheit, aber wenn sie mit Positionen konfrontiert ist, die sie sachlich beschreiben, einordnen und kritisieren, dann geht sie eben so vor, dass sie ihre Kritiker versucht einzuschüchtern, etwa mit Klagen anzudrohen oder Klagen durchführt. In diesem Fall eben auch die Abschaffung des Deutschen Instituts für Menschenrechte fordert. Das ist ein Element ihrer Strategie, ihre Kritiker möglichst mundtot zu machen.
Dieser Antrag der AfD hatte natürlich überhaupt gar keine Chance durchzukommen. Alle anderen Parteien im Deutschen Bundestag haben den abgelehnt. Bestätigt das die Menschen, die sagen, die Demokratie in Deutschland ist gefestigt und kann auch so eine Partei wie die AfD trotz der hohen Zustimmungswerte aktuell aushalten?
Für den Moment ist es sicherlich so, dass die AfD im Bundestag keine so starke Kraft ist. Aber es gilt natürlich daran zu arbeiten, dass die AfD nirgendwo Fuß fasst, dass sie nicht weitere Ämter auf der kommunalen Ebene gewinnt, dass sie nicht in den Landtagen an Macht gewinnt. Das ist, denke ich, das Gebot der Stunde. Und da ist, denke ich, insbesondere mit Aufklärung über die AfD, wie gefährlich sie ist, für uns alle ein wichtiger Punkt.
Lieber Henrik, das war schon ein sehr, sehr schönes Schlussstatement. Ich wollte dich eigentlich noch nach deinen Perspektiven für das Wahljahr 2024 fragen, aber du hast es jetzt schon beantwortet, ohne Frage. Ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch zu deinem neuen Buch. Je länger wir schweigen, desto mehr Mut werden wir brauchen, wie gefährlich die AfD wirklich ist. Herzlichen Dank.
Ich danke.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audio-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.